Was bedeutet Zuhause für Sie? Im Idealfall fühlt man sich zu Hause beschützt. Es sind Menschen da, denen man vertrauen kann, auch wenn es mal schwierig ist. Zu Hause sollte man sich sicher und verstanden fühlen. Genau dieses Gefühl wollen wir bei Hauck Aufhäuserlampe unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. Dazu gehören auch eine solide Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner. Als eine der ältesten Privatbanken Deutschlands können Sie mit unserer digitalen Vermögensverwaltung Seed-In ab 25.000 Euro von dieser Expertise profitieren. Das bestätigte uns jüngst nicht nur das Wirtschaftsmagazin Kapital mit der Höchstnote von 5 Sternen als einer der besten Robo-Advisor. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter seed.in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause 24/7 und mit einem Team von Investmentexperten im Rücken anlegen. Denn mit Seed-In ist zu Hause da, wo Sie sind. Seed-In ist Ihr digitales Zuhause für Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
BTO Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, featured bei Handelsblatt.
Hallo und sehr herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute geht es um Vermögen, denn von der Bundesbank kamen in den vergangenen Tagen gute Nachrichten. Zum einen sind die Vermögen in Deutschland seit 2009 deutlich gewachsen und sicherlich noch besser, die Ungleichheit der Vermögensverteilung hat dabei abgenommen. Doch ist das eine tragfähige Entwicklung? Was steckt dahinter und können wir es auch für die Zukunft erwarten? Ebenfalls Thema, die Inflation und die Rolle der EZB. Dazwischen noch eine Antwort auf eine Hörerfrage und ein Rückblick auf die vergangene Folge. Fangen wir also an.
BTO Beyond The Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
Die Bundesbank hat die Vermögensentwicklung in einer großen Analyse untersucht. Im Monatsbericht für den Monat Juli gibt es ein ganzes Kapitel, welches sich mit der Entwicklung der privaten Vermögen in Deutschland beschäftigt. Titel: Eine verteilungsbasierte Vermögensbilanz der privaten Haushalte in Deutschland. Ergebnisse und Anwendungen. Diese Untersuchung zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus. Zum einen geht es den Ökonomen um das Gesamtvermögen der Deutschen, also nicht nur um Bankguthaben, Lebenspolicen und Investmentfonds, sondern eben auch um Sachwerte wie Immobilien und Firmenbeteiligungen. Zum anderen haben die Bundesbanker mit der realen Rendite gearbeitet. Sie geben also nicht nur an, welchen Wertzuwachs die verschiedenen Vermögenswerte auf dem Papier erzielten, sondern nach Abzug der Inflationsrate. Und dann sehen manche ansehnliche Nominalverzinsungen hinterher gar nicht mehr so gut aus. Vor allem natürlich in den letzten 18 Monaten, wo die Inflation deutlich angezogen hat. Doch beginnen wir zunächst mit der erfreulichen Feststellung.
Das aggregierte Nettovermögen der privaten Haushalte in Deutschland wuchs seit 2009 pro Quartal im Schnitt um etwa 1,3%.
Das ist ein schönes Ergebnis, vor allem weil diese Zahl real ist, also nach Inflation. Und das weitere wichtige Ergebnis: die Ungleichheit der Vermögensverteilung hat abgenommen.
Laut der verteilungsbasierten Vermögensbilanz sank die Vermögensungleichheit in den letzten Jahren. Dies rührte zum einen daher, dass der Nettovermögenszuwachs für die Haushalte in der unteren Hälfte der Verteilung besonders kräftig ausfiel. Zum anderen sank die Ungleichheit auch deshalb, weil die obere Mitte der Verteilung spürbar von einem steigenden Wert des Immobilienvermögens profitierte.
Das ist, wie gesagt, sehr erfreulich. In Deutschland haben wir nämlich eine der ungleicheren Vermögensverteilungen, was immer wieder kritisiert wird. Auch die Bundesbank kommentiert dies in ihrem Bericht.
Das Nettovermögen verteilt sich in Deutschland ungleicher als im Euroraum, ist aber weniger konzentriert als in den USA. Demnach war der Anteil der vermögendsten 10% der Haushalte im Euroraum zum Jahresende 2021 im Vergleich zu Deutschland etwas geringer, in den USA aber erkennbar höher. Der Anteil der nächsten 40% ist in Deutschland in etwa so hoch wie im Euroraum, aber deutlich größer als in den USA. Ähnlich gering wie in den USA ist in Deutschland der Anteil der Vermögensärmeren, 50% der Haushalte am gesamten Nettovermögen. Im Euroraum liegt dieser hingegen erkennbar höher.
Dabei müssen wir allerdings Folgendes im Hinterkopf haben, wie in früheren Podcast-Folgen bereits erklärt. Die Vermögensverteilung ist ungleich, ja. Aber vor allem dann, wenn man auf die vordergründigen Zahlen blickt. Je nach Quelle, und ich nehme hier mal das IFO-Institut als Basis, liegt der sogenannte Gini-Koeffizient bei 0,73. Zur Erinnerung, ein Wert von 0 sagt, dass all das Gleiche haben, ein Wert von 1 sagt, dass einer alles hat und alle anderen nichts. Dieser Wert von 0,73 ist höher als in den meisten anderen Ländern Europas. Lediglich bei den Skandinaviern ist es noch ungleicher. Damit nähern wir uns bereits einer der Ursachen, nämlich dem ausgebauten Sozialstaat. Wir wissen, je besser der Sozialstaat ist, desto weniger besteht die Notwendigkeit, privat vorzusorgen. Und in der Tat sinkt laut IFO-Institut der Gini-Koeffizient spürbar auf 0,53, wenn man die privaten Rentenansprüche mit berücksichtigt. Die Rentenansprüche führen also zu einer erheblichen Reduktion der gemessenen Vermögensungleichheit in Deutschland. Das ist wie gesagt nachvollziehbar. Den Bürgern bleibt zum einen weniger Geld zum Sparen, wenn sie in die Rentenkasse einzahlen, und zum anderen gibt es weniger Notwendigkeit zu sparen, weil der Staat die Renten eben garantiert. Vergessen wir nicht, für viele Menschen ist es auch rational, nicht mehr zu sparen, so sie dem Sozialstaat vertrauen. Trotz dieser Ergänzungen ist es natürlich erfreulich, dass die Ungleichheit gemessen ohne diese Ansprüche auch abgenommen hat. Und dies, wie bereits gesagt, weil besonders auch die unteren Gruppen der Vermögensverteilung profitiert haben. Die Gründe dafür sind interessant. Es lag nämlich nicht an der Rendite, die die untere Hälfte der Vermögensverteilung erzielt hat, sondern an der Entwertung der Schulden.
Der Befund einer vergleichsweise geringen realen Vermögensrendite für die untere Hälfte der Vermögensverteilung durch die hohe Bedeutung niedrig verzinster Anlagen in der Vermögensstruktur lässt jedoch außen vor, dass das Niedrigzinsumfeld der vergangenen Jahre auch einen spürbaren Einfluss auf die reale Verzinsung der Verbindlichkeiten hatte. Da insbesondere die Haushalte in der unteren Hälfte der Vermögensverteilung vergleichsweise kräftig verschuldet sind, hat dies einen nennenswerten Effekt.
Da die untere Hälfte der Vermögensverteilung überwiegend in Geld spart, trifft der geringe Zins diese Gruppe natürlich. Aber da sie im Schnitt höher verschuldet ist, gibt es einen entlastenden Effekt. Netto wächst so das Vermögen und dies führt dazu, dass die Ungleichheit abgenommen hat. Der wichtigste Effekt war jedoch der Vermögenszuwachs in der Mitte.
Die obere Mitte der Verteilung profitierte vergleichsweise stark von einem gestiegenen Wert des Immobilienvermögens. Dies liegt zum einen darin begründet, dass die weniger vermögenden Haushalte nur selten Immobilienbesitzer sind. Zum anderen macht bei den sehr vermögenden Haushalten das Immobilienvermögen einen deutlich geringeren Anteil am Gesamtvermögen aus. Die in den letzten Jahren beobachteten Preiserhöhungen bei Wohnimmobilien dürften daher für sich genommen tendenziell einen ausgleichenden Effekt auf die Nettovermögensverteilung ausgeübt haben.
Was ein im internationalen Vergleich wichtiger Effekt ist. Denn wir haben im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland folgendes Bild. Wie Stammhörer meines Podcasts wissen, haben wir in Deutschland relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich weniger Vermögen als die Italiener, die Franzosen und die Spanier, um nur einige zu nennen. Während bei uns die privaten Vermögen bei rund dem 4,5-fachen des Bruttoinlandsproduktes liegen, erreichen die anderen Werte von über 6-mal Bruttoinlandsprodukt. Das ist einer der Gründe, warum ich immer so skeptisch bin, wenn es um die Umverteilung im Rahmen der Eurozone geht. Zum anderen haben wir, wie bereits erwähnt, eine deutlich größere Ungleichheit der Vermögen. Dies, weil bei uns die untere Hälfte der Vermögensverteilung weniger besitzt als in Frankreich, Italien und Spanien. Das liegt neben dem ausgebauten Sozialstaat vor allem auch an der Geldanlage. So haben in den anderen Ländern auch mehr Bürger der unteren 50% der Vermögensverteilung mehr Immobilieneigentum. Das ist eklatant. In Deutschland spielen Immobilien in dieser Gruppe fast keine Rolle, im Euroraum durchaus und in den USA interessanterweise noch mehr. Bei uns setzen die Bürger mit dem geringeren Vermögen vor allem auf die Geldanlage in Sparbuch und Versicherungen. Der andere Grund für die geringeren Vermögen hierzulande liegt darin, dass auch diejenigen, die 50-99% der Vermögen besitzen, relativ weniger besitzen als anderswo. Vereinfacht ausgedrückt, wir haben zu wenige kleine Millionäre. Das zeigen auch Daten einer anderen Studie. Und zwar des Global Wealth Reports von Boston Consulting. Die Studie beschäftigt sich jedes Jahr mit dem globalen Markt für Vermögensverwalter und erfasst dazu unter anderem die Entwicklung der privaten Vermögen. Ich habe meine Ex-Kollegen nach genaueren Daten gefragt, die allerdings, anders als die Bundesbank, nur das Finanzvermögen umfassen, also nicht die Immobilien. Dennoch sind die Erkenntnisse interessant. Gut 45% des Finanzvermögens wird in Deutschland von Menschen gehalten, die mehr als 1 Million US-Dollar besitzen. 55% entfallen demnach auf Vermögen von weniger als 1 Million. Dieser Wert liegt ungefähr gleich auf mit Ländern wie Frankreich und Italien, ist schlechter als in Großbritannien und Portugal, aber deutlich besser als in Spanien und Schweden, der Schweiz und den USA. Damit ist die Verteilung des Geldvermögens in Deutschland relativ gleich, was sich auch mit der Aussage des Bundesbankberichtes deckt, wonach das Geldvermögen mit zunehmendem Gesamtvermögen eine weniger wichtige Rolle spielt. Interessant ist dann allerdings die Verteilung innerhalb der Gruppe der Menschen, die mehr als 1 Million Finanzvermögen besitzt. Mit einem Anteil von 14% hat in Deutschland die Gruppe jener, die mehr als 1 Milliarde besitzt, einen wichtigen Anteil. Lediglich in der Schweiz mit 17%, Spanien und Schweden mit jeweils 18% liegt der Wert höher. Umgekehrt spielen die Superreichen in Italien mit 8%, Portugal mit 6%, Großbritannien mit 5% und sogar in den USA mit nur 4% eine weitaus weniger wichtige Rolle. Was auch auffällt, hält Deutschland in der Gruppe der Superreichen mit, so fallen wir in der Gruppe derjenigen, die 1 bis 20 Millionen haben, deutlich ab. Lediglich 17% des Vermögens entfällt bei uns auf diese Gruppe, verglichen mit 20% in Italien und 42% in der Schweiz und beeindruckenden 51% in den USA. Die Vermögenskonzentration ist zwar in den USA gesamthaft deutlich höher als bei uns, aber es profitiert eine größere Gruppe davon, weil immerhin 72% des Vermögens oberhalb von 1 Million auf die Gruppe der, wie ich sagen würde, kleinen Millionäre mit bis zu 20 Millionen Dollar Vermögen entfällt. Hier mag man, wenn man die Immobilien berücksichtigt und die aktuelle Analyse der Bundesbank zugrunde legt, aktuell, was Deutschland betrifft, zu einem besseren Ergebnis kommen. Es zeigt aber dennoch, wann immer wir Verteilungsfragen diskutieren, und das tun wir vor allem mit Blick auf jene, die 100 Millionen mehr besitzen, was wir wirklich brauchen, ist mehr Vermögen für alle und vor allem auch mehr kleine Millionäre. Interessant finde ich auch Folgendes. Die Vermögensstruktur der Superreichen ist eine gänzlich andere, wie die Bundesbank berichtet.
Der Nettovermögensanstieg des oberen Prozents der Verteilung ist schließlich zentral auf Zuwächse beim Betriebsvermögen zurückzuführen. Der hohe Wachstumsanteil dieser Anlageform am oberen Ende der Verteilung spiegelt dabei auch die in den letzten Jahrzehnten gestiegene Bedeutung der Unternehmensersparnisse in der Vermögensentwicklung sehr vermögender Haushalte wider.
Und weil sie deshalb relativ zur breiten Mitte weniger Immobilien besitzt, konnte die Mitte aufholen.
Die obere Mitte der Verteilung profitierte von einem gestiegenen Wert des Immobilienvermögens. Bei den sehr vermögenden Haushalten macht das Immobilienvermögen einen deutlich geringeren Anteil am Gesamtvermögen aus. Die in den letzten Jahren beobachteten Preiserhöhungen bei Wohnimmobilien dürften daher für sich genommen tendenziell einen ausgleichenden Effekt auf die Nettovermögensverteilung ausgeübt haben.
Die sehr Reichen werden immer gerne als Beispiel genommen, um höhere Vermögenssteuern und andere Abgaben zu fordern. Zum Teil fordern sie dies auch selbst, beziehungsweise ihr Nachwuchs.
Tax Me Now ist eine Initiative. Millionärinnen und Millionäre fordern den Staat auf, bitte besteuert uns. Vermögen und Erbschaften müssten dringend besteuert werden. Initiiert hat das Marlene Engelhorn, Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn. Sie wird Millionen erben und hält es für ungerecht, dass sie einfach so Geld bekommt. Sie selbst ist Österreicherin und in Österreich gibt es seit 2008 keine Erbschaftssteuer mehr. Sie bekommt das Geld also ohne Abzug aufs Konto. Es geht ihr aber nicht nur um Österreich. Generell sagt sie, die Reichsten der Reichen müssen zahlen.
Es ist natürlich im Interesse von superreichen Menschen, dass sie sehr bequem, sehr heimlich superreich sind. Aber wenn es so großartig ist, warum verstecken? Vielleicht, weil es ein bisschen illegal ist oder ein bisschen uncool und unsolidarisch und undemokratisch. Und je mehr Scheinwerferlicht auf dieses Thema kommt, umso eher schaffen wir es, dass wir damit auch umgehen lernen, glaube ich. Ich hoffe, dass wir einen Beitrag leisten können, der sinnvoll sich in die Debatte einfügt, solange das notwendig ist, und hoffentlich ist es bald gegessen.
Abgesehen davon, dass sie ja freiwillig mehr zahlen könnten, ist das natürlich auch politisch gewollt. Man will nämlich Unternehmen schützen. Und da das Vermögen bei den Reichen überwiegend in Unternehmen gebunden ist, wird sich daran auch nichts ändern. Hinzu kommt auch, dass gerade diese sehr reichen Personen die Möglichkeit haben, ganz legal ihre Steuern zu optimieren, was eben den anderen Reichen, die weniger Vermögen haben, gar nicht offen steht. Deshalb, so zumindest ist meine Erkenntnis, führen Diskussionen über eine höhere Besteuerung von Vermögen letztlich immer zu einer weiteren Belastung jener, die auf dem Weg zum kleinen Millionär sind, Stichwort Spitzensteuersatz, oder aber bereits kleine Millionäre sind und etwas mehr erwirtschaften wollen. Und das macht man dann meistens über die Besteuerung der Immobilien. Das hatten wir auch schon mehrfach als Thema im Podcast. Und wir wissen, dass die Grunderwerbsteuer und die Erbschaftssteuer in den letzten Jahren gerade bei Immobilien deutlich gestiegen sind. Womit wir zu einer weiteren zentralen Erkenntnis des Bundesbankberichts kommen. Der wichtigste Faktor bei der Vermögensentwicklung in Deutschland in den letzten 12 Jahren war die Wertentwicklung der Immobilien. Die Bundesbank schreibt dazu Folgendes.
Die reale Vermögensrendite der Haushalte im Bereich 50% bis 99% der Verteilung fußte in etwa zu 90% auf den Beiträgen des Immobilienvermögens. Da diese Anlageform im Beobachtungszeitraum neben Aktien im Schnitt die höchste Rendite aller Vermögenskomponenten verzeichnete, trug sie maßgeblich zu einer hohen Gesamtrendite bei.
Wir hatten also einen Immobilienboom im Betrachtungszeitraum. Kann das verwundern? Nein. Auch die Bundesbank kennt den Grund.
So erreichte die reale Zinsbelastung für Wohnungsbaukredite und übrige Kredite im vergangenen Jahr mit durchschnittlich etwa minus 2,7% historische Tiefststände. Im Vergleich hierzu lag dieser Wert im Jahr 2009 noch bei gut 5%.
Tja, ein Rückgang der realen Zinsen für Wohnungsbaukredite um 7,7 Prozentpunkte von 5 auf minus 2,7 muss zwingend die Preise von allen Vermögenswerten mit stabilem Cashflow nach oben treiben. Der Grund ist die sogenannte Duration. Das ist ein Konzept aus den Kapitalmärkten, was neben der Frage nach der Dauer der Kapitalbindung vor allem eine Frage beantwortet. Wie wirkt sich eine Zinsänderung auf den Preis eines Vermögenswertes aus? Die Duration zeigt also, um wie viel Prozent sich der Kurs eines Bonds beispielsweise verändert, wenn der Marktzins um einen Prozentpunkt steigt oder fällt. Beträgt die Duration einer Anleihe 4 Jahre, fällt ihr Wert um 4%, wenn der Marktzins um 1% steigt. Sinken die Zinsen, steigen alle Vermögenswerte, die eben diese Einnahme versprechen, überproportional im Preis. Umgekehrt ist das Risiko eines massiven Verfalls der Vermögenspreise bei einer Zinserhöhung erheblich. Es ist also kein Wunder, dass deutsche Immobilien nach jahrelanger Stagnation, ich erinnere daran, dass bis 2009 im Prinzip keinerlei Rendite erwirtschaftet wurde über 20 Jahre, dass im Prinzip seit 2009 bis 2021 Immobilien in Deutschland die Anlageklasse waren mit der besten Rendite. Faktisch, der gesamte Vermögenszuwachs, über den wir uns freuen, in diesem Zeitraum entfällt auf Immobilien. Und die Immobilien hatten dabei sogar noch eine bessere Rendite erbracht als Unternehmensbeteiligungen. Doch eine Frage stellt sich schon. Sind denn die Immobilienbesitzer wirklich reicher geworden? Da würde man sagen, doofe Frage. Natürlich, wenn ein Haus statt 1 Million 2 Millionen wert ist, dann ist es natürlich mehr wert, dann ist derjenige auch reicher geworden. Ich würde aber einwenden, dass man das so einfach nicht sagen kann. Denn letztlich ist der Wertzuwachs nichts anderes als ein vorweggenommener künftiger Ertrag. Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Nehmen wir an, jemand möchte für 25 Jahre da sein als Rentner vorsorgen und strebt eine monatliche Rente von 5.000 Euro an. Bei einer angenommenen Verzinsung von 5% benötigt man dafür ein Vermögen von rund 860.000 Euro. Nach 25 Jahren ist dann kein Euro mehr übrig. Kauft man eine Anleihe, die diesen Zahlungsstrom abbildet und das Zinsniveau sinkt, zum Beispiel weil die Notenbank Staatsschuldenkrisen bekämpft oder einen Zusammenbruch der Währungsunion befürchtet, also fallen die Zinsen auf 1% beispielsweise, dann steigt der Wert dieser Anleihe auf rund 1.320.000 Euro. Die laufende Auszahlung ändert sich aber nicht. Wie zuvor werden 5.000 Euro pro Monat bzw. 60.000 Euro pro Jahr ausgezahlt und nach 25 Jahren ist das Geld aus. Man sieht also, auf dem Papier ist man zwar deutlich reicher geworden, in der Praxis aber nicht. Besteuert die Politik nun diesen Papiergewinn, bedeutet das nichts anderes, als dass die laufenden Erträge sinken. Müsste in unserem Beispiel die Hälfte des Wertzuwachses an den Staat abgeführt werden, blieben unserem Investor statt 5.000 Euro pro Monat nur noch 4.100 Euro zum Leben. Oder, wenn er weiter 5.000 Euro ausgibt, dann langt es eben nicht mehr für 25 Jahre, sondern nur noch für 20 Jahre. Wie gesagt, mein Beispiel war mit einer Anleihe. Die gleiche Logik gilt natürlich für Immobilien. Hier kommt noch das Risiko hinzu, dass die Immobilienpreise in den kommenden Jahren wieder fallen. Zum einen, weil die Nominalzinsen steigen, zum anderen aber auch aufgrund der Alterung der Gesellschaft, was die Nachfrage dämpft, und den Klimaauflagen, die zu immer mehr Investitionen zwingen. Ich weiß, das Beispiel ist vereinfacht, ich hoffe aber, es zeigt die grundlegende Dynamik. Alle Vermögenswerte haben von dem säkularen Trend zu tieferen Zinsen der letzten Jahrzehnte profitiert. In den letzten 10 Jahren vor allem Immobilien in Deutschland. Je länger der Zeithorizont und je stabiler die zukünftigen Erträge des Vermögenswertes sind, desto höher ist der Kurs gestiegen. Deshalb ist es ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern ein weltweites Phänomen, dass Immobilien in den letzten Jahrzehnten eine sehr gute erste Klasse gewesen sind. Nur, wir haben gesehen, es ist eben letztlich nichts anderes als die Vorwegnahme künftiger Erträge. Für die Politik ist es natürlich trotzdem sehr verlockend, über eine höhere Besteuerung nachzudenken. Diese Besteuerung würde aber letztlich nichts anderes tun, als einen Scheingewinn besteuern. Denn die hohen Werte widerspiegeln eben nur das gesunkene Zinsniveau und auf den höheren Kaufpreisen erzielt man auch nur entsprechend geringere Renditen. Besteuert die Politik hier, führt es dazu, dass letztlich bei uns am Ende wir wieder weniger Vermögen haben als unsere Nachbarländer und vor allem auch die Vermögensungleichheit weiter wächst. Denn, wie bereits ausgeführt, können die wirklich Reichen sich dieser Besteuerung ohnehin entziehen. Ich finde, statt über höhere Steuern nachzudenken, sollte unsere Politik sich an die Arbeit machen, uns alle Vermögen dazu machen. Wie schon mehrfach in diesem Podcast diskutiert, gibt es viele Ansatzpunkte. Ich erinnere nur daran, dass wir dringend brauchen, mehr Möglichkeiten zum Erwerb von Eigentum, von Immobilien, damit mehr Menschen Immobilieneigentümer werden können. Stichwort wäre beispielsweise ein Senken der Grunderwerbsteuer und darüber hinaus natürlich auch Programme zur Finanzbildung, damit die Deutschen sich auch mehr an die Kapitalmärkte, namentlich die Aktienmärkte, trauen. Auch in dieser Woche habe ich die Kernaussagen meines Podcasts wieder in meiner Kolumne für das Handelsblatt zusammengefasst. Sollten Sie noch kein Handelsblatt-Abo haben, so gibt es ein besonderes Angebot für Sie. Alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt-Hörer können das Handelsblatt Premium für 6 statt 4 Wochen für nur 1 Euro testen und so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert bleiben. Außerdem können Sie dort sogar einen Kindle E-Reader gewinnen. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com/sommerspecial mit einem Bindestrich und einem C. Und zum Nachlesen natürlich auch alles in den Shownotes zu dieser Folge. Doch woher kommt dieser Zuwachs an Scheinreichtum, den wir gerade diskutiert haben? Nun, möglich war er letztlich nur vor dem Hintergrund einer sehr expansiven Geldpolitik. Ich habe es bereits erwähnt, im Zeitraum von 1995 bis 2016 haben deutsche Immobilien faktisch gar keinen Wertzuwachs erbracht. So zumindest Berechnungen des Internationalen Währungsfonds. Jetzt haben wir es also mit einem doppelten Effekt zu tun. Zum einen haben wir in Deutschland die Entwicklung anderer Staaten nachgeholt. Und vor allem, und das halte ich für einen wichtigen Faktor, ist Geld so billig geworden wie noch nie. Die Nominalzinsen sind hier relevant, weil die Nominalzinsen letztlich auch aus dem nominalen Einkommen bezahlt werden müssen. Und wir hatten so gesehen eine Assetpreisinflation, die, wie die Aussage der Bundesbank unterstreicht, die gemessene Ungleichheit in Deutschland reduziert hat. Aber, davon bin ich überzeugt, sicherlich nicht dazu beigetragen hat, dass das Gefühl der Ungleichheit abgenommen hat. Viel zu viele Menschen sind nicht mehr in der Lage, Eigentum zu erwerben. Assetpreisinflation, Inflation generell, kann denn die Geldpolitik überhaupt etwas dafür? Ist die EZB schuld an der Inflation? Ja oder nein? Wir haben das in diesem Podcast schon mehrfach diskutiert. Dennoch erreichte mich folgende Frage.
Markus Poprawa schrieb uns: Sehr geehrter Herr Stelter, die ZDF-Sendung Die Anstalt stellt die These auf, es gebe keinen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation, also dass die Monetarismus-Theorie fake ist. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als das Chart im Jahr 2020 endet, also vor der großen Inflation. Was halten Sie davon? Ist es nun tatsächlich entkoppelt oder haben wir eine Verschmelzung aller vier Theorien, wie mal in den letzten Podcasts angesprochen?
Ich habe mir die Sendung daraufhin in der Mediathek angesehen. Hier der angesprochene Auszug.
Wieso führen niedrige Zinsen zur Inflation?
Na, das Problem ist die steigende Geldmenge.
Moment, damit hätte ich ja jetzt so gar kein Problem.
Mann, die EZB flutet Europa seit 20 Jahren mit Geld.
Okay, bei mir ist davon jetzt nichts angekommen.
Ja, das merkst du doch am Anfang auch ja nicht. Aber denn so nach und nach wird das durch die Inflation immer schlimmer und dann sind wir alle Millionäre. Das ist furchtbar.
Es reicht vollkommen, wenn ich Millionär bin.
Ja, aber ich meine, wenn selbst du Millionär bist, ja, dann ist ja das ganze Geld überhaupt nicht mehr wert.
Aber es gibt doch gar keinen konkreten Zusammenhang zwischen einer wachsenden Geldmenge und der Inflation.
Doch. Und ich kenne mich da aus, ja. Das behaupte ich nämlich schon mein ganzes Leben lang.
Really? Ist es nicht schon dein Leben lang widerlegt? Das behauptet ja nicht mal mehr die Bundesbank. Schau, Friedrich. Hier ist das Wachstum der Geldmenge. Und hier die Inflation. Also die eine Kurve hat jetzt mit der anderen Kurve nicht so wahnsinnig viel gemeinsam.
Ja, für mich leider auch nicht.
Entscheidend ist ja auch nicht die Menge des Geldes. Weder die Geldmenge M1, die Bareinlagen, noch M2, Termingeschäfte und festverzinste Papiere, noch M3, also zum Beispiel Repo-Geschäfte. Entscheidend ist, ob das Geld auch als Nachfrage wirksam wird, also die Umlaufgeschwindigkeit.
Ja,
Mir ist das Geld immer sehr schnell.
Also gut, dann sage ich das mit der Geldmenge eben nicht mehr. Dann sage ich eben nur noch, hohe Verschuldung bedeutet hohe Inflation.
Was ich davon halte? Nun, die Aussagen, die dort getroffen werden, sind nicht falsch, meines Erachtens aber unvollständig. Zum einen ist es offensichtlich unvollständig, weil, wie der Hörer anmerkte, die Abbildung in der Tat 2020 endete, bevor also der starke Geldmengenanstieg entsprechend auch eine stark gestiegene Inflation mit sich brachte. Was aber stimmt, es gibt keine offensichtliche Korrelation zwischen der Geldmenge und der Inflation. Doch bedeutet dies, so wie im ZDF gesagt, dass es keinen Zusammenhang gibt? Ich persönlich denke zum einen, es ist eine Frage des Zeithorizonts. Wir hatten ja Tim Congdon hier im Podcast in der Folge 83 mit der korrekten Vorhersage der Inflation und in Folge 138 mit der Warnung, dass nun zu heftig gebremst wird, was wohl auch zutrifft. Und seine Zahlen zeigten ganz eindeutig, dass man über längere Zeiträume sehr wohl eine enge Korrelation zwischen der breiten Geldmenge und der Veränderung des nominalen Bruttoinlandsproduktes erkennt. So wuchs im Zeitraum von 1960 bis 2018 die Geldmenge M3 in den USA mit 7,4% und das nominale Bruttoinlandsprodukt mit 6,5%. Im Zeitraum von 2010 bis 2018 war es sogar ein Verhältnis von 1:1. Die Geldmenge M3 wuchs mit 4% pro Jahr und das nominale Bruttoinlandsprodukt wuchs ebenfalls mit 4% pro Jahr. Das heißt, so würde ich das interpretieren, die Geldmenge gibt den Rahmen vor, in dem sich das nominale Bruttoinlandsprodukt bewegen kann. Da gibt es entweder mehr oder weniger reales Wachstum und damit auch mehr oder weniger Inflation. Aber da wird nicht genug. Es gibt auch, wie in der ZDF-Sendung betont, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Also einfach gesprochen, wie oft ein Geldschein pro Jahr den Besitzer wechselt. Diese Umlaufgeschwindigkeit ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesunken. Was natürlich nicht verwundern kann, spielt es doch bei einem Zins, der bei Null liegt oder bei fast Null liegt, keine große Rolle, was man mit seinem Geld macht. Das heißt, Geld liegt länger rum. Das kann dazu führen, dass die relevante Geldmenge, also die Nachfrage wirksam ist, nicht so groß ist und die Inflation entsprechend geringer ausfällt. Das Geld ist allerdings da. Und dann anziehende Umlaufgeschwindigkeit, zum Beispiel weil die Zinsen und die Inflation steigen, würde dann die Inflation mehr befeuern. Das ist auch die These von Professor Sinn, den wir hier auch vor einigen Wochen zu Gast hatten. Das heißt für mich nochmal, die Geldmenge gibt den Rahmen vor, in dem sich die Inflation bewegen kann. Doch warum war denn die Inflation so gering, obwohl die Geldmenge gewachsen ist? Ein wichtiger Faktor in den letzten Jahrzehnten war der Angebotsschock durch den Eintritt Chinas und Osteuropas in den Weltmarkt. Es gab plötzlich hunderte von Millionen Menschen, die bereit waren, härter und länger zu arbeiten für weniger Geld. Und dieser Lohndruck wirkt natürlich deflationär, preisdämpfend. Und die Notenbanken haben darauf reagiert und über Jahrzehnte eine expansive Politik betrieben. Die Inflation stieg nicht, aber, das wissen wir, die Vermögenspreise und vor allem auch die dahinterliegende Verschuldung ist deutlich gestiegen. Die Verschuldung selbst wirkt nun auch eher deflationär, eben deshalb, weil ein immer größerer Teil der neuen Schulden, also des neuen Geldes, nicht zu mehr Nachfrage führt, sondern zur Bedienung vorhandener Schulden verwendet wird. Und mit Corona kam dann die Wende. Es änderte sich alles. Es wurde zum einen sehr viel neues Geld geschaffen, deutlich höhere Wachstumsraten der Geldmenge, und in die Wirtschaft gepumpt. Es wurde also auf Nachfrage wirksam. Die Staaten haben sich Geld geliehen und haben dieses Geld den Bürgern gegeben, damit sie Geld ausgeben können, damit sie die Wirtschaft weiter am Laufen halten, damit sie unter Umständen auch ausgefallene Einkommen kompensieren können. Und ein großer Teil dieser neuen Schulden wurde von den Notenbanken finanziert, namentlich in den USA, in Großbritannien, aber eben auch in der Eurozone. Nicht so sehr beispielsweise in der Schweiz. Und damit wuchs die Geldmenge und die Nachfrage. Und da gleichzeitig das Angebot gestört war, auch da hat die ZDF-Sendung die Anstalt durchaus recht, die Lieferketten haben nicht funktioniert, es gab Unterinvestitionen in neue Kapazitäten für Energie und Logistik, stiegen die Preise. Und damit war die Inflation da. Und die Anstalt sagt nun hier, es lag nicht an der Geldpolitik. Und ich würde sagen, ja, aber die Geldpolitik hat es zugelassen, weil sie den Rahmen ins Locker gesteckt hat. Sie hätte den Staat nicht alles finanzieren sollen, die Staaten hätten das Geld beim Privatsektor auch einsammeln können. Deshalb glaube ich auch, dass hier drin einer der wichtigen Gründe dafür liegt, dass die Inflationsrate beispielsweise in der Schweiz deutlich tiefer ist als bei uns. Professor Schnabel, der bereits in meinem Podcast zu Gast war, hat das kürzlich in einem Beitrag so erklärt.
Die Energie- und Rohstoffpreise sind schon vor dem Krieg gestiegen, da sie aus 5 Gründen sensibel auf anhaltend niedrige Zinsen und die immer stärkere Ausweitung der Zentralbankbilanzen reagieren. Erstens hat aufgrund der sich beschleunigenden Wertverluste von Dollar und Euro eine Flucht in Sachwerte eingesetzt. Sachwerte sind nicht nur Immobilien und Aktien, sondern auch Anteile an Rohstoffminen und Rohstoffe einschließlich Öl und Gas. Zweitens hat die ultralockere Geldpolitik der großen Zentralbanken die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und damit auch die Nachfrage nach Energie und Rohstoffen angeheizt. Gehen die Unternehmen drittens davon aus, dass der Preisanstieg auf Dauer sein wird und Lieferketten erneut unterbrochen werden können, horten sie Rohstoffe, was die Nachfrage weiter erhöht. Viertens werden Energie und Rohstoffe überwiegend in Dollar gehandelt. Wertet der Euro aufgrund der anhaltend lockeren Geldpolitik der EZB ab, steigen die Preise in Euro. Fünftens halten Energie- und Rohstoffexportierende Länder große Dollar- und Euro-Reserven, die durch Inflation in den USA und im Euroraum entwertet werden. Die Energie- und Rohstoffexportierenden Länder können sich durch Preiserhöhungen gegen diesen Wertverlust absichern.
Es gibt also durchaus eine Wirkung der Geldpolitik, auch wenn man sie nicht in Form einer direkten Korrelation sieht. Und was ist nun mit den verschiedenen Inflationstheorien, die der Hörer angesprochen hat? Es stimmt, wir haben in früheren Folgen verschiedene Inflationstheorien besprochen. Und ich bleibe bei meiner damaligen Aussage, dass die Theorien immer zu einer bestimmten Zeit funktionieren oder eben nicht. Zur Erinnerung. Modelle zur Inflationserklärung gibt es einige. So gibt es Ökonomen, die sehen Inflation als Folge von Kostendruck. Steigen irgendwo in der Lieferkette die Kosten, wird dies über die verschiedenen Produktionsstufen weitergegeben, bis es sich schließlich in einer allgemeinen Preissteigerung niederschlägt. Andere Ökonomen wiederum, vor allem die Keynesianer, betonen die Schwankungen in der Nachfrage und setzen deshalb darauf, diese zu steuern. Ist diese konkret übrigens heute, dann müsste die Nachfrage dämpfen und dann würde die EZB ja das Richtige machen, trotz aller Kritik. Andere Ökonomen sagen wiederum, dass die Inflationsrate gar nicht richtig gemessen wird und vor allem die Preissteigerung bei Vermögenswerten, wir hatten es schon, Stichwort Immobilien, in die Messung der Inflation einbezogen werden müssten. Und vergessen wir nicht die Theorien zu den Folgen von Globalisierung, die hatte ich bereits erwähnt, und Deglobalisierung und natürlich der Demografie. Jede dieser Inflationstheorien hat mal besser und mal schlechter funktioniert, aber eben nicht immer. Und das gilt auch für den Monetarismus, der hier in der ZDF-Sendung so stark kritisiert wurde. Doch wie geht es nun weiter? Nehmen wir noch eine andere Inflationserklärung. Professor Steve Keen, er war übrigens in Folge 74 zu Gast, hat kürzlich dazu etwas geschrieben. Er meint, wir sollten den viel realistischeren Ansatz des polnischen Ingenieurs Michal Kalecki, der dann zum Wirtschaftswissenschaftler wurde, verwenden. Kalecki sieht drei Faktoren, die Inflation verursachen. Zum einen ist da der Zuschlag, den Hersteller auf ihre Inputkosten erheben, um einen Gewinn zu erzielen. Also, erster Treiber der Inflation ist, Unternehmen erhöhen die Preise einfach, weil sie es können. Der zweite Faktor sind für Kalecki die Inputkosten, also die Kosten von Löhnen für die Arbeit, aber eben auch die Kosten für Energie, für Rohstoff und anderes. Im Grunde für alles das, was nicht im verarbeitenden Gewerbe hergestellt wird. Und der dritte Faktor ist die Produktivität. Also letztlich das Verhältnis zwischen dem Output in Form von Gütern und dem Input im Sinne von Arbeit, Energie und Ähnlichem. Und Inflation gibt es gemäß dieser Logik über drei verschiedene Wege. Entweder steigende Gewinnmargen, steigende Inputkosten oder sinkende Produktivität. Und wie sieht es heute aus? Nun, Unternehmen probieren sicherlich höhere Margen durchzusetzen. Und wenn es am Wettbewerb mangelt, gelingt ihnen das auch. Ich denke mal an Handwerker heutzutage. Es gelingt aber keineswegs immer, auch wenn dies in der ZDF-Sendung unterstellt wurde. Und das konnte man beispielsweise in dieser Woche am US-Unternehmen Walmart beobachten. Die Financial Times berichtete.
Walmart hat seine zweite Gewinnwarnung innerhalb von 10 Wochen herausgegeben und damit eine weitere Verschlechterung des US-Einzelhandelsumfelds signalisiert, da die Inflation die preissensiblen Verbraucher belastet, von denen der weltweit größte Einzelhändler abhängig ist. Die zunehmende Lebensmittel- und Kraftstoffinflation wirkt sich auch auf die Ausgaben der Kunden aus, sagt Doug McMillan, der CEO von Walmart. In einer Erklärung warnte Walmart davor, dass die Betriebseinnahmen sinken würden, da Waren rabattiert werden, um überschüssige Lagerbestände zu beseitigen.
Es ist also nicht das Umfeld, wo Unternehmen generell höhere Margen durchsetzen können. Im konkreten Fall sinken die Margen. Die beiden anderen Faktoren sind da aus meiner Sicht schon deutlich relevanter. Zum einen sind die Inputkosten zweifellos gestiegen. Man denke an Energie, den wichtigsten Faktor, der sich faktisch durch die ganze Wirtschaft frisst. Und zum anderen sind die Produktivitätszuwächse, wie wir wissen, seit Jahren rückläufig. Das bedeutet auch, dass letztlich die Preise steigen müssen, einfach deshalb, weil die Unternehmen nicht mehr in dem Maße Effizienzgewinne erzielen wie früher. Doch auch hier bleibe ich dabei, dass das Ganze nur möglich ist durch die Rahmensetzung der Geldpolitik. Wäre der monetäre Rahmen enger, gäbe es weniger Nachfrage, das würde bereits dämpfend wirken, und zum anderen würden die Substitutionseffekte früher einsetzen. Was meine ich damit? Wenn ich mehr Geld ausgebe, für Benzin beispielsweise, habe ich weniger Geld für anderes. Hier frage ich weniger nach und das würde dazu führen, dass dort, wo weniger nachgefragt wird, bei diesen Gütern, das Preisniveau unter Druck gerät. Das heißt, die Unternehmen müssten, wie im Beispiel von Walmart, die Preise senken. Und in Summe ginge dann die Inflationsrate nach unten. Wir würden zwar mehr Geld ausgeben für Benzin, aber auf der anderen Seite weniger Geld für andere Dinge. Es gibt hier mit Blick auf die Geldmenge meines Erachtens eine Analogie zum Sozialismus. Der Sozialismus ist dadurch gekennzeichnet, dass es keine Budgetrestriktion gibt. Unternehmen, die Geld brauchen, rufen im Prinzip beim Staat an und bekommen eine neue Zuweisung. Die Folge ist, es mangelt an Effizienz und Effektivität. Im westlichen Wirtschaftssystem, im Kapitalismus, gibt es so eine Budgetrestriktion. Die Folge ist, man muss mit den Ressourcen haushalten und das Geld so investieren, dass es sich am besten verzinst. Wenn wir nun aber in der Geldpolitik diese Budgetrestriktion aufheben, einfach deshalb, weil Geld immer zur Verfügung steht und im Zweifelsfall Neues geschaffen wird, dann haben wir den Effekt, dass wir diese Budgetrestriktion aufheben und wir damit letztlich zum einen weniger Druck haben zur effizienten Mittelverwendung und zum anderen Gefahr laufen, dass die Preise außer Kontrolle geraten. Denn ein weites Gerüst der Geldpolitik macht es leicht, den Weg über steigende Preise zu nehmen. Und gerade mit Blick auf Energie müssen wir immer daran denken, dass es ja erklärtes Ziel der Politik ist, Energie weiter zu verteuern. Und damit ist auch klar, dass dies die Inflation weiter antreiben wird. Führt mich zu meinem Fazit. Es stimmt, dass es die direkte Korrelation zwischen Geldmenge und Inflation nicht gibt. Ich halte es aber für falsch, daraus zu schließen, dass die Geldpolitik und die Geldmenge keine Rolle spielen. Sie setzt den Rahmen, in dem sich alles abspielt. Was die Inflationserwartungen betrifft und die Gefahr einer Lohnpreisspirale, so gibt es durchaus Signale, dass das Risiko dafür wächst. Ich denke hierbei nur an die Lohnforderung von Verdi für die Bediensteten der Lufthansa.
Das Problem ist, das reicht hinten und vorne nicht. Keine Gewerkschaft geht hin und sagt, das ist unsere Forderung und die muss am Ende rauskommen. Aber klar ist, dass die Beschäftigten hier wirklich eine starke Erhöhung brauchen.
Die Sendung Die Anstalt war auch sonst sehr interessant. So sprach man über Übergewinne. Ich erinnere daran, wir hatten auch dazu eine Folge. Und auch hier war die Darstellung durchaus korrekt. Allerdings, es gab kein Wort zu den Ursachen der hohen Gewinne. Vergessen wir nicht, es gab vor allem zwei Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Preise für Energie stark gestiegen sind. Zum einen haben wir in den vergangenen Jahren die Investitionen in die Erschließung neuer fossiler Quellen drastisch gekürzt. Dies vor allem aufgrund der Klimaüberlegungen. Es gab im Prinzip die Strategie, dass die Unternehmen keine Kredite mehr bekommen, um das zu finanzieren. Die Folge war, dass sich das Niveau an Investitionen und die Erschließung neuer fossiler Quellen in den letzten Jahren mehr als halbiert hat. Ein anderes Thema, was angesprochen wurde in der Sendung, war die Armut.
Ich bin die Armut. Kein Grund, so mitleidig zu gucken. Ich bin reicher als ihr alle zusammen. Ihr könnt euer Steak essen, über die Autobahn rasen und ich kriege meine Fluten und Hungersnöte und Wirtschaftskrisen und vielleicht ja bald auch mal wieder eine neue Pandemie. Ich wundere mich nur ein bisschen über euch. Ihr könntet das ja alles anders machen. Es gibt ja eigentlich genug Geld für alle und genug zu essen. Ihr müsstet es nur ein ganz kleines bisschen gerechter aufteilen. Stattdessen gehört der Hälfte der Menschheit nur 1% des Weltvermögens. 1% von euch gehört fast so viel wie den übrigen 99% zusammen. Das ist, als würde ich in meinen kleinen Finger so viel Essen pumpen wie in meinen gesamten restlichen Körper. Und euer einziges Argument dagegen, das zu ändern, ist: Bist du Sozialist oder was?
Es gab keine klare Definition, aber wir wissen, dass die Armutsgefährdung in Deutschland beispielsweise im internationalen Vergleich durchaus gering ist und vor allem auch gesunken ist in den letzten Jahren. Und ohne Zuwanderung würden wir diesen Effekt sogar noch stärker in den Daten sehen. Darüber hinaus ist die Armut weltweit bis Corona massiv zurückgegangen. Und wenn dann in der Sendung betont wird, dass 1% der Weltbevölkerung so viel haben wie die 99% andere, wird vergessen zu erwähnen, dass ein guter Teil der Zuschauer zu den 1% gehört, im weltweiten Vergleich. Auch hier finde ich es zwar eine sehr gelungene, korrekte Beschreibung der Situation, aber eben unvollständig. Und dann gab es natürlich in der Sendung noch den Vorwurf, der in den Medien viel zitiert wurde, dass Porsche direkt Einfluss genommen hätte auf Herrn Lindner. Mich wundert das nicht. Genauso wie alle anderen Interessensgruppen auch die Parteien beeinflussen, hat es die Automobilindustrie hier eben versucht. Ich finde, wir sollten einfach realistisch sein. Oder glauben wir wirklich, dass die Windenergiebranche oder die Photovoltaikindustrie keinen Einfluss auf die politischen Entscheidungen zu nehmen versucht? Das Korrektiv dafür können letztlich nur wir Bürger sein. Generell war die Sendung nach meiner Wahrnehmung ziemlich antimarktwirtschaftlich und antikapitalistisch eingestellt. Und das ist Grund genug für mich, erneut über den Kapitalismus zu sprechen. Das wollte ich eigentlich in dieser Podcast-Folge noch machen. Ich fürchte aber, dass wir dann jegliche Längenbegrenzung sprengen würden. Nächste Woche kommt das Gespräch dann. Ich habe das Gespräch schon geführt. Es war ein toller Gesprächspartner. Ich habe viel Spaß gehabt beim Gespräch, viel gelernt. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich wollte es heute nicht einfach so reinquetschen in diesen Podcast und deshalb in der kommenden Woche ausführlich und in vollem Glanze das Gespräch von mir mit Professor Werner Plumpe von der Goethe-Universität in Frankfurt. Doch nun zurück zur Politik der EZB. Was müssen wir von der aktuellen Politik halten? Ich habe es letzte Woche schon hier besprochen. Ich denke, die Fehler wurden in den letzten Jahren gemacht. Und nun droht in der Tat eine Verknappung des Geldes genau in den Abschwung hinein. Das ist übrigens das, was die Monetaristen auch kritisieren. Die reale Geldmenge in der engsten Definition, also Bargeld und Sichtanlagen, ist im Jahre 2021 in Europa noch mit über 10% gewachsen. Jetzt schrumpft sie bereits deutlich. Natürlich ist bei diesen Zahlen, der realen Zahl, auch der Effekt der Inflation berücksichtigt. Klar ist aber auch, dass damit Nachfrage fehlt. Hier bin ich also mit der ZDF-Sendung Die Anstalt durchaus einer Meinung. Die EZB erhöht die Zinsen in einen Abschwung hinein. Ohnehin spricht vieles dafür, dass sich Deutschland bereits in einer Rezession befindet. Der jüngste Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts ist nämlich erschreckend schlecht. Die Erwartungen stürzten auf einen Wert von 80,3 ab, nur knapp über dem absoluten Tiefstand im Dezember 2008. Und das war ja bekanntlich zum Höhepunkt der Finanzkrise. Und damit dürfte eine Rezession vor der Tür stehen, wenngleich Professor Fuest, der Präsident des IFO-Instituts, der ja auch hier vor einigen Wochen zu Gast war, noch Hoffnung macht.
Ja, die Unternehmen leiden unter den steigenden Preisen, geben das dann teilweise auch weiter. Insofern ist es ein gewisser Lichtblick, dass wir derzeit bei Rohstoffmärkten sehen, dass die Preise zumindest nicht weiter ansteigen. Ob das von Dauer ist, müssen wir erstmal abwarten. Es könnte aber sein, dass es zu einer gewissen Entspannung kommt, weil in China die Konjunktur schlecht ist. Die Pandemie trifft ja dort auf eine ungeimpfte Bevölkerung. Insofern kann man darauf hoffen, dass von der Seite Entlastung kommt. Die Probleme beim Gas löst das nicht, aber vielleicht wird dadurch der Inflationsdruck etwas reduziert.
Die amerikanische Bank Citigroup schätzt, dass dieses Niveau des IFO-Index letztlich einem Rückgang der Investitionen um 20% in der zweiten Jahreshälfte entspricht. Käme es dazu, würde, so die Berechnung der Citigroup, die ganze deutsche Wirtschaft um 5% schrumpfen. Und eine weitere Verschärfung der Lage an der Energiefront wäre da sicherlich nicht hilfreich. So geht die Deutsche Bank davon aus, dass eine vollständige Abschaltung der Gaslieferungen von Russland zu einem Rückgang des deutschen BIP um 7% führen würde. Der Internationale Währungsfonds hat schon früher geschätzt, dass das BIP in Italien und den meisten Teilen Mitteleuropas um 5-6% schrumpfen würde. Also, die Kritik an der EZB für ihren Zinsschritt kann man teilen. Aber daraus abzuleiten, dass sie keine Mitschuld an der Inflation hat, ist, wie zuvor schon diskutiert, auch nicht zulässig. Offensichtlich bleibt das Thema der Gasversorgung die entscheidende Frage für die Zukunft der deutschen Wirtschaft und damit hochrelevant. Die EU hatte ja in dieser Woche zum Solidaritätsgipfel eingeladen und zumindest vordergründig einen Konsens erzielt.
Dieser Geist, der macht Europa im Moment sehr, sehr stark und das ist heute auch mit diesem Papier gelungen. Die Reduktionserfordernisse sind ungefähr in dem Rahmen, was man braucht, um den Ausfall von russischem Gas zu kompensieren. Die jeweiligen Ausnahmen sind individuell nachvollziehbar. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass es ein schnelles, ein alertes System ist, wo man auch gut mitarbeiten kann.
Alle dürfen etwas sparen, aber keiner hat sich zu etwas verpflichtet. Ich habe zwei weitere Gedanken dazu. Zum einen könnte es durchaus sein, dass die Solidarität, die wir nun einfordern, uns sehr teuer zu stehen kommt. Und damit meine ich nicht die Forderung nach einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, für die bin ich bekanntlich selbst. Ich denke eher an den weiteren Ausbau der Transfer- und Schuldenmechanismen innerhalb der Eurozone. Bekanntlich gibt es dagegen in Deutschland keinen großen Widerstand. Auch Politiker der Union sehen die Zukunft in dieser Transfer- und Schuldenunion. So der europapolitische Sprecher der Union, Gunter Kriechbaum, beim Interview im Deutschlandfunk.
In Deutschland werden wir nicht wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn auf gut Deutsch gesagt alle Länder um uns herum absaufen. Das kann natürlich nicht das Ziel sein. Deswegen müssen wir auch darauf bedacht sein, in Europa unsere volkswirtschaftliche gesamte Power sozusagen in die Waagschale zu werfen. Denn wir konkurrieren eben als Europa auch in den Weltmärkten gegenüber den Vereinigten Staaten, gegenüber China. Und wenn man überlegt, was damals auch die Vereinigten Staaten von Amerika an Geld in die Hand genommen haben, um ihre Wirtschaft, um die Volkswirtschaften zu unterstützen, dann musste hier auch Europa gemeinsam handeln. Das ist ein Akt nicht nur der Solidarität, sondern ganz besonders auch natürlich fast schon eigennützig des einzelnen und eigenen wirtschaftlichen Überlebens.
Eine notwendige Wettbewerbsstärkung der EU gegenüber China und den USA. Das soll das also bringen. Eine mutige Aussage, denn wir wissen, dass Europa seit mindestens 20 Jahren auf allen wichtigen Gebieten hinterherhinkt. Und die Verwendung der Mittel des sogenannten Wiederaufbaufonds wird daran nichts ändern. Und da muss man gar nicht an die italienischen Bergdörfer denken. Der österreichische Standard berichtete bereits vor einigen Wochen über die Steuermoral in Italien.
Mehr als die Hälfte der Italiener deklarierte im vergangenen Jahr ein Bruttoeinkommen von weniger als 15.000 Euro. 10 Millionen Italiener zahlen überhaupt keine Steuern. Rund 90% der Einkommenssteuer werden von Angestellten und Rentnern bezahlt, also von jenen, die beim Ausfüllen der Steuererklärung nicht schummeln können. Und gerade einmal 35.000 Steuerpflichtige geben an, mehr als 300.000 Euro brutto pro Jahr zu verdienen. Und das im Land der Ferraris und der Villen am Meer, wie der Corriere della Sera unlängst sarkastisch anmerkte. Insgesamt gehen dem Fiskus auf diese Weise jährlich immerhin rund satte 100 Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren. Weiter schreibt der Standard. Aber nicht nur beim wahrheitsgemäßen Ausfüllen der Steuererklärung hapert es. Ebenso schlecht ist es dazu noch um die Zahlungsmoral bei der Begleichung der Steuerrechnungen bestellt. 19 Millionen Steuerpflichtige, also fast die Hälfte, sind mit den Zahlungen im Verzug. Und das oft seit vielen Jahren. Der Berg der Steuerausstände hat sich in den vergangenen 20 Jahren auf einen Gesamtbetrag von sage und schreibe 1.100 Milliarden Euro aufgetürmt.
Wenn ich dies höre, verstehe ich auch besser, warum die Italiener relativ zur Wirtschaftsleistung über so deutlich höhere Privatvermögen verfügen. Aber wie gesagt, unsere Politiker scheint das nicht zu stören. Ich frage mich allerdings schon, ob man sich das so einfach machen darf. Am Ende hat Kriechbaum in seinem Interview sogar einen Vergleich mit dem Länderfinanzausgleich in Deutschland nicht ausgeschlossen. Doch ist Berlin wirklich das Vorbild für Italien? Ich denke, wir stehen vor einer Überforderung und davor warnt ja auch der Bundesrechnungshof. Ich erinnere an meine ausführliche Kritik und die Wiedergabe des Bundesrechnungshofs in der Folge 77. Und übrigens, jene, die jetzt von dem Bundesverfassungsgericht gegen den Wiederaufbaufonds klagen, berufen sich auch auf den Bundesrechnungshof. Die Verhandlung begann an diesem Dienstag. Ich persönlich glaube übrigens nicht, dass das Gericht es kritisch sehen wird. Ich halte ohnehin Gerichte für die falsche Instanz. Was wir brauchen, ist eine Politik, die sich besser überlegt, was unseren Interessen entspricht und diese dann konstruktiv vertritt. Der zweite Aspekt im Zusammenhang mit dem Thema Gas ist die Frage nach den langfristigen Aussichten für die deutsche Wirtschaft. Höhere Energiekosten sind nämlich ein Nachteil am Standort. Reuters rechnete diese Woche vor, wie groß der Energiekostenunterschied ist.
Die Benchmark-Gaspreise in Europa lagen im Jahr 2022 bisher im Durchschnitt bei 34,06 US-Dollar pro Million British Thermal Units MMBTU. Verglichen mit 29,99 US-Dollar in Asien und 6,12 US-Dollar in den Vereinigten Staaten. Dem stehen durchschnittliche Preise im Jahr 2021 von 16,04 Dollar in Europa, 18 Dollar in Asien und 3,73 Dollar in den Vereinigten Staaten gegenüber.
Gas kostet also in Europa fast sechsmal so viel wie in den USA. Wo wird es also künftig noch energieintensive Branchen geben? Ich denke, hier müssten alle Alarmglocken laut läuten. Wir müssen endlich erkennen, dass ein Blick auf Energie in Deutschland und der EU die völlig falsche Diskussion führen. Es nutzt dem Klima nämlich nichts, wenn eine BASF in den USA oder China statt in Deutschland produziert. Er schadet aber unserem Wohlstand massiv und dies vermutlich irreparabel. Wir brauchen also ein Konzept, nicht nur für diesen Winter, sondern darüber hinaus. Große Hoffnung, dass es bald so ein Konzept geben wird, habe ich allerdings nicht. Vergessen wir nicht, wir wissen seit März, was wir tun müssten, um Gas zu sparen und haben letztlich bis heute nicht gehandelt. Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Mein Gespräch mit Dr. Anna-Veronika Wendlert hat viel positives Feedback und Resonanz ausgelöst. Wie wichtig ihre nüchterne Bewertung der Kernkraft war, konnte man in dieser Woche erneut an den vielfältigen Verteidigungslinien der Politik absehen. So beispielsweise Karin Göring-Eckardt von den Grünen bei Anne Will.
Ich will das natürlich ein bisschen konkreter haben. Ja, das heißt, dass Sie lassen einen Streckbetrieb zu?
Das heißt, wenn es dazu kommt, dass wir eine wirkliche Notsituation haben, dass Krankenhäuser nicht mehr arbeiten können, wenn eine solche Notsituation eintritt, dann müssen wir darüber reden, was mit den Brennstäben ist.
Aber auch sonst sind die Politiker damit beschäftigt, Dinge zu erzählen, die nicht immer so richtig wahr sind. Nehmen wir als Beispiel die SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer, die sich ebenfalls im Deutschlandfunk zu den Kernkraftwerken folgendermaßen äußerte.
Atomenergie ist die teuerste Form der Energiegewinnung. Das vergessen manche. Und sie hat auch enorme Risiken, die sich nicht alle monetarisieren lassen. Und deswegen ist es richtig, dass man einen Ausstiegsbeschluss hat und das daran darf auch im Grundsatz nicht gerüttelt werden. Wir haben richtigerweise jetzt aber ja zugleich schon mehrfach sogenannte Stresstests veranlasst. Ein letzter Stresstest ist erst frisch vorgelegt worden und der hat auch schon verschärfte Bedingungen angenommen, nämlich dass zum Beispiel kein Gas aus Russland kommt und auch französische Atomkraftwerke runtergefahren wurden, also man auch exportieren wird. Und selbst unter dieser verschärften Situation, also der Annahme einer verschärften Situation, ist das Ergebnis, dass es keine Stromlücke gibt. Trotzdem finde ich es richtig, dass weiterhin verschärfte Annahmen überprüft werden, weil man sich definitiv nicht vorwerfen lassen darf, rückblickend gesehen an einem bestimmten Punkt, dass man nicht alles getan hätte, diese Situation zu analysieren und darauf vorbereitet.
Also das heißt, wir können zusammenfassen, Sie schließen es zumindest nicht aus, dass diese drei...
Das habe ich damit nicht gesagt. Ich habe damit nur gesagt, dass es richtig ist, permanent eine Analyse zu machen und immer wieder an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und wenn dann eben eine Analyse ergibt, dass wir eine Stromlücke haben, dann muss genau geschaut werden, wie ist diese Lücke sinnvoll zu schließen. Und das muss dann verantwortlich gemacht werden. Wenn man jetzt aber von vornherein Annahmen zugrunde legt, die möglicherweise gar nicht existieren, dann macht das die Energieversorgung insgesamt möglicherweise teurer, risikoreicher und verhindert zugleich auch einen beschleunigten Aufwuchs erneuerbarer Energien, weil Atomenergie und Erneuerbare sich bekanntermaßen nicht gut vertragen im Stromsystem. Ja. Deswegen muss hier der Vorrang der Erneuerbaren immer gewahrt bleiben.
Da haben wir es also. Die erste Aussage ist, Kernkraft ist so teuer, deshalb lohnt es sich nicht. Das mag stimmen mit Einschränkungen, wenn man neue Kraftwerke baut. Aber es stimmt sicherlich nicht für die bereits bestehenden und voll abgeschriebenen Anlagen. Aber später kam eine andere Aussage, nämlich die Aussage, dass die Kernkraft ja im Wettbewerb mit den erneuerbaren Energien stehen würde. Da habe ich mich gewundert. Wenn Kernkraft so teuer ist und die erneuerbaren Energien bekanntlich so billig, wieso fürchten die Erneuerbaren dann den Wettbewerb? Niemand, der rechnen kann, würde etwas Teureres betreiben. Alle würden auf Erneuerbare setzen. Es ist also nicht eine Logik, die mit wirtschaftlichem Denken zu tun hat, sondern es ist politisch motiviert. Darüber hinaus steht die SPD-Energieexpertin im klaren Widerspruch zur Internationalen Energieagentur. Diese sieht, auch das wissen wir aus früheren Folgen, eben keine Konkurrenz zwischen Kernkraft und Erneuerbaren, sondern eher eine ideale Ergänzung. Das ideale Energiesystem verbindet beides, ist im jüngsten Bericht der Organisation zu lesen.
Obwohl erwartet wird, dass Wind- und Solar-PV den Vorstoß zum Ersatz fossiler Brennstoffe anführen, müssen sie durch verfügbare Ressourcen ergänzt werden. Als heute zweitgrößte Quelle emissionsarmer Energie nach Wasserkraft und mit ihrer Verfügbarkeit und ihrem Wachstumspotenzial kann die Kernenergie dazu beitragen, sichere, vielfältige, emissionsarme Stromsysteme zu gewährleisten.
Letztlich denke ich, es gäbe einen sehr intelligenten Kompromiss, den wir bereits im Podcast Nummer 144 diskutiert haben. Wir sollten die Kernkraftwerke weiter nutzen, und zwar, um Wasserstoff zu erzeugen. Dieser Wasserstoff wäre dann heute deutlich günstiger als aus erneuerbaren Energien. Wir könnten damit den Start in die Wasserstoffwirtschaft beschleunigen und könnten vor allem der Industrie den Wasserstoff früher als gedacht zur Verfügung stellen. Diesen Wasserstoff könnte man auch nutzen zur Überbrückung von Dunkelflauten. Und dann, wenn es wirklich eine Strommangellage gäbe, genügte es, einen Hebel umzulegen, um das Stromnetz zu stabilisieren. Das, finde ich, wäre intelligente Energiepolitik, eben frei von irgendwelchen ideologischen Scheuklappen. Bleibt mir, Ihnen an dieser Stelle erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Diesmal eine Folge ohne Interview, nächste Woche wieder mit Interview. Ich freue mich auf Sie, wie auch auf Ihre Kritik, Ihr Feedback, Ihre Anregungen. Bis kommenden Sonntag, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt.